in unserem Gang durch das Alte Testament, wo wir die messianischen Prophezeiungen auf das erste Kommen von Jesus Christus zusammen betrachten wollen, kommen wir mehr und mehr zum Ende. Heute kommen wir zu den messianischen Stellen im Buch Sacharja. Und zwar lesen wir zunächst das ganze Kapitel 3 in Sacharja durch. Das führt uns in die Zeit von 520 vor Christus. Der erste Vers in Sacharja 1,1 beginnt ja mit der Datierung: im achten Monat, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Iddos, dem Propheten also. Wir können das umrechnen, das zweite Jahr von dem Perserkönig Darius war 520 vor Christus. Das heißt also, gerade in den Jahren, als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren, 539 vor Christus im Herbst haben die Perser Babylon erobert, und noch in diesem ersten Jahr des Kores, eben 539 vor Christus, kam das Edikt heraus: alle Juden dürfen wieder zurückkehren aus Babylon in das Land ihrer Väter und sie sollen den Tempel dort bauen. Man hat auch gleich mit dieser Arbeit begonnen, wie uns das Buch Esra beschreibt. Aber später, in der weiteren Zeit, kam es zu einem Baustopp, denn es gab eine Verschwörung gegen die Juden, und so wurde schließlich ein Baustopp von Persien her erwirkt. Und in dieser Zeit des Baustopps begannen dann die Propheten Haggai und Sacharja. Also Haggai ist ja gleich, wie man sieht, vor Sacharja. Diese beiden Propheten begannen im Jahr 520 vor Christus ihren Prophetendienst, und sie haben das Volk ermutigt, den Tempelbau wieder neu aufzunehmen. Man sieht, Haggai 1,1 ist genau gleich datiert. Auch dort steht: im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats geschah das Wort des Herrn. Also das ist ein bisschen früher datiert, zwei Monate ungefähr früher als Sacharja. Aber dann haben diese beiden Propheten miteinander das Volk ermutigt, und das Buch Esra beschreibt dann, wie sie sogar selber zugegriffen haben bei der Arbeit am Tempelbau, und das hat das ganze Volk ermutigt, dasselbe zu tun. Und so haben diese beiden Propheten das Volk Israel eben in einer sehr schwierigen Zeit ermutigt, nach vorne zu schauen und die Prioritäten auch richtig zu setzen. Während Haggai in seiner Prophetie mehr gerade die Zeit, in der sie lebten, selbst in den Fokus genommen hatte, so hat Sacharja mehr dann in die Endzeit hingewiesen mit seiner Prophetie. Aber es gab eine gute Ergänzung zwischen Haggai und Sacharja. Also Haggai mehr die momentane Zeit, aber auch die Endzeit. Aber Akzent die momentane Zeit, und Sacharja mehr die Endzeit, aber auch die momentane Zeit. Ja, und so, wenn wir dieses Hintergrundwissen haben, so können wir jetzt an Kapitel 3 herangehen. Was ich noch erklären muss: ab Sacharja 1, Vers 7 beginnen die 8 Nachtgesichte von Sacharja. Also es ist ein Traum, aber 8 verschiedene Träume in diesem einen Traum. Und was wir hier lesen, Sacharja 3, das ist gerade der vierte Traum oder der vierte Traumabschnitt. Lies jemand bitte vor.
Überschrieben: viertes Nachgesicht, der hohe Priester Josua. Und er ließ mich den hohen Priester Josua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan: Der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Josua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Josua: So spricht der Herr der Heerscharen: Wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnungen befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Höre doch, Josua, du der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe, auf einem Stein sieben Augen. Siehe, ich will seine Gravur eingravieren, spricht der Herr der Heerscharen, und will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum.
Vielen Dank. Ja, wir haben das ganze Kapitel gelesen, um den Zusammenhang zu haben. In welchem Vers geht es um den Messias? Jawohl, Spross in Vers 8. Liest du gerade nochmals, Roland, Vers 8.
Höre doch, Jeschua, du hoher Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht, Spross genannt, kommen.
Jawohl. Und das wurde auch im Judentum von alters her so verstanden, dass hier der Messias gemeint ist. Ich habe hier eine Rabbinerbibel mit dabei. Das ist die bekannte Ausgabe Mikraot Gedolot. Das ist einfach ein Band von etwa 8 Bänden. Und da ist der, man kann das vielleicht in der Pause mal anschauen, damit man das mal gesehen hat. Die größten Buchstaben im Text auf der einer Seite, das ist der Grundtext, der hebräische Bibeltext. Und dann daneben gibt es eine andere Spalte, etwas kleiner, aber immer noch recht groß. Das ist die aramäische Übersetzung, der Targum. Nicht wahr? Als die Juden aus Babylon zurückkehrten, da konnten ja manche nicht mehr Hebräisch. Und sie hatten, die neue Generation hatte in Babylon die Umgangssprache, die Verkehrssprache gelernt, und das war Aramäisch. Und so hatten in der weiteren Zeit viele Juden Probleme, Hebräisch zu verstehen. Und deshalb begann man beim Vorlesen des Gesetzes, den hebräischen Text auf Aramäisch zu übersetzen. Ursprünglich geschah das ganz spontan aus dem Stegreif. Also man hat einen Vers aus der Tora vorgelesen und der Meturgeman, das ist der Übersetzer, hat dann eben den Vers auf Aramäisch übersetzt. Bei den Propheten, bei der Prophetenverlesung hat man mehr als einen Vers gelesen auf Hebräisch und dann auf Aramäisch übersetzt. Und mit der Zeit hat man begonnen, diese spontanen Übersetzungen auch schriftlich festzuhalten. Und das sind eben die Targumim. Targum heißt Übersetzung, Targumim ist die Mehrzahl. Und da hat man hier in der Rabbinerbibel einen solchen Targum, den Targum Jonathan ben Uziel zu den Propheten. Und das sind nicht wörtliche Übersetzungen, sondern hier steht jetzt zum Beispiel in Vers 8. Siehe, ich lasse meinen Knecht kommen, den Messias, und er wird sich offenbaren. Also da ist das Wort Meschicha, der Messias, gerade eingefügt worden, zur Klärung. Das war also eben nicht eine wörtliche Übersetzung, sondern schon ein bisschen ein Kommentar mit drin. Da hat man also schon erklärt, ja, in dieser Stelle ist gemeint, dieser Knecht Gottes, Spross genannt, das ist der Messias. Und dann darum herum hat man weitere Kommentare aus dem Mittelalter. Einer der wichtigsten Kommentatoren war Rashi. Und dann eben Ezra und noch weitere Kommentatoren. Und man sieht, wenn man die Bibel mal anschaut, je kleiner die Buchstaben werden, desto weniger wichtig ist der Kommentar. Also an der Buchstabengröße kann man erkennen, die Gewichtigkeit, die man diesen Kommentaren im Judentum zufügt. Also zum Beispiel Metzudat Zion und Metzudat David, Metzudat David ist sehr groß geschrieben im Vergleich. Also ein wichtiger Kommentar, Metzudat Zion, weniger, das ganz klein geschrieben. Ja, und so hat man also im Judentum verstanden, das ist der Messias, ohne dass man einen Bezug machte mit der Erfüllung. Aber das Erstaunliche ist ja das, hier wie gesagt, der Messias, wenn er kommt, wird der Spross genannt werden. Wir können dazu noch Sacharja 6 aufschlagen. Vers 12, da wird nämlich dieser Mann Spross nochmals erwähnt. Liest jemand Verse 12 und 13?
Und sage ihm, so spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein.
Ja, und jetzt im Targum steht, ist das wieder so übersetzt, siehe, der Mann, der Messias ist sein Name, wird kommen, welcher sich offenbaren wird, und er wird bauen den Tempel des Herrn. Also auch da wieder ganz klar interpretiert dieser Mann, das ist der Messias. Und da steht gar nichts von Spross, sondern sie sagen, Messias ist sein Name. Aber im Grundtext steht, Spross ist sein Name. Und wie hat sich das erfüllt? Jesus Christus wurde jetzt in Bethlehem geboren, aber man nannte ihn nicht Jesus den Bethlehemiter, weil er eben in Nazareth aufwuchs und dort die meiste Zeit seines Lebens verbracht hatte. So nannte man ihn überall Jesus von Nazareth oder Jesus der Nazaräer. Und der Städtename Nazareth kommt von der Wurzel Näzer. Und Näzer heißt Spross. Also Nazareth auf gut Deutsch würde heißen Sprosslingen oder Zweiglingen. Und jedes Mal, wenn man sprach von Jesus, der Nazaräer, dann sprach man von Jesus, dem Spross. Das war sein Name. Und damit hat der Sacharja 6, Vers 12 und Sacharja 3, Vers 8 erfüllt. Und im Judentum war das von Anfang an klar, das ist der Messias und irgendwie geheimnisvoll, er wird Spross heißen. Und so ist es genau gekommen. Und interessant ist ja, dass oft gerade die Gegner des Christentums, die sprechen, wenn sie von Jesus Christus sprechen, sprechen sie von Jesus von Nazareth. Ja, sehr distanziert. Die würden nicht, normalerweise sprechen sie nicht über Jesus Christus. Das heißt nämlich Jesus der Messias oder schon gar nicht Herr Jesus Christus. In 1. Korinther 12 steht ja, dass man das nur sagen kann, eben als Bekenntnis, Herr Jesus durch den Heiligen Geist. Darum sprechen Ungläubige nicht über den Herrn Jesus Christus. Aber Jesus von Nazareth, und gerade die Gegner erfüllen ständig die Prophetie aus Sacharja 3. Er wird Spross genannt werden. Ja? Ja, Nozrim ist der hebräische Ausdruck für Christen, also Nazaräer. Aber gemeint sind eigentlich die Namenschristen. Und diejenigen, die wirklich aus Überzeugung Christen sind, die nennen sich in Israel messianisch Gläubige. Nicht unbedingt messianische Juden. Es sind ja nicht alle Gläubigen in Israel sind auch Juden. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein befreundetes Ehepaar besucht in Haifa. Das sind Araber. Das heißt, sie stammt aus einer drusischen Familie, aus Syrien ursprünglich, und er ist Araber. Das sind Gläubige, aber die würden sich nicht als Nozrim bezeichnen, sondern als Maminei Meschichim, also messianisch Gläubige. Das entspricht natürlich auch dem Namen im Deutschen Christ, weil Christ kommt ja von griechisch Christos, das heißt auf Griechisch der Messias. Also Christus und Messias ist eigentlich das Gleiche, nur Christus ist griechisch und Messias ist hebräisch, also messianisch Gläubige. Das nur zur Klärung. Also wenn man in Israel gefragt wird, sind Sie ein Nozri, dann müsste man als Christ sagen, nein, ich bin ein messianisch Gläubiger. Ani Mamin Meschichi, ich bin ein messianisch Gläubiger. Oder wenn man Jude ist, ein Jehudi, der eben an den Messias glaubt, messianisch gläubig ist. So muss man sich ausdrücken und dann ist die Sache klar. Aber ich habe das auch schon erlebt, dass mich dann jemand gefragt hat, ja, was ist denn der Unterschied? Da habe ich erklärt, die Nozrim, das sind diejenigen, die äußerlich Christen sind. Und die Messiasgläubigen, das sind die, die mit dem Herzen glauben. Dann war es klar. Also, man muss eben immer erklären, was man meint mit den Ausdrücken. Und gerade dann, wenn man Ausdrücke benutzt, die nicht für alle klar sind. Denn das war eine Israelin, die mich gefragt hat. Die kannte den Ausdruck Ma'amin Meschichi nicht. Dann musste ich halt den Ausdruck erklären. Ja, aber jetzt wollen wir den Zusammenhang genauer anschauen in Sacharja 3. Im Traum, Vers 1, sieht Zacharja wen? Den hohen Priester Jeschua, genau. Das war der damalige hohe Priester, das heißt der erste hohe Priester des zweiten Tempels, ja? Nach der Rückkehr aus Babylon. Er war übrigens ein Nachkomme aus der Linie von Zadok. Zadok war ja der treue hohe Priester zur Zeit von David und dann auch von Salomo. Die Linie von Eli wurde ja verworfen, weil Eli sich als hoher Priester untreu erwiesen hatte. Kann man nachlesen, 1. Samuel 1 und 2. Und da sieht man, und 3, da sieht man, wie eben Eli verworfen wurde und Gott sagt, ich will mir einen treuen hohen Priester suchen. Und das war dann in der weiteren Geschichte eben dieser hohe Priester Zadok. Und darum im ersten Tempel, im Salomonischen Tempel, waren immer Zadokiden hohen Priester. Und so ging das jetzt weiter in der Zeit des zweiten Tempels mit Jeschua. Diese Linie setzte sich fort. Aber im zweiten Jahrhundert kam eine Wende. Was geschah da? Das war ja die Zeit der Makkabäer. Das war ja, die Makkabäer, das war zuerst nur eine Familie, ein Priester aus Modein. Das ist eine Ortschaft zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Wenn man auf der Autobahn von Tel Aviv nach Jerusalem fährt, dann sieht man immer das Ausfahrtsschild Modein. Von dort her kam dieser Priester. Und zusammen mit seinen Söhnen hat er im zweiten Jahrhundert vor Christus den Widerstandskampf gegen die Syrer aufgenommen. Und zwar war das so: Antiochus Epiphanes hat das Land besetzt und den Tempel in Jerusalem geschändet. Er ließ sogar ein Schwein auf dem Altar schlachten. So wurden die Opfer gestoppt. Und dieser Priester aus Modein sagte sich, das kann ja nicht sein. Wir müssen uns gegen diesen Gräuel wenden. Und so hat er mit seinen Söhnen einen Widerstandskampf aufgenommen und mit enormem Erfolg. Und da haben sich immer mehr angeschlossen und schließlich konnten die Syrer aus dem Land hinauswerfen und den Tempel neu einweihen. Und da wurde der Tempel geweiht und seither feiert man in Israel das Tempelweihfest, das ja in Johannes 10 erwähnt wird, wo der Herr Jesus auch in Jerusalem war, am Fest der Tempelweihe. Das war dieses Chanukka-Fest. Aber diese Erweckungsbewegung, die ja vorausgesagt war in Daniel 11, im Detail, die ging sehr schnell bergab. Und aus diesen Makkabäern heraus kam der Niedergang. Dass nämlich plötzlich haben diese Makkabäer, obwohl die ja nicht aus der Linie von Zadok waren, das Hohepriesteramt an sich gerissen. Und von da an waren die hohen Priester alle, oder zumindest fast alle bis ins Jahr 70 nach Christus, als der zweite Tempel dann zerstört wurde durch die Römer, waren illegale hohen Priester, die keine Zadokiden waren. Und so war offensichtlich auch Kaiaphas, der Jesus Christus zum Tod verurteilt hat als oberster priesterlicher Richter, war kein Zadokide. Man muss sich das vorstellen, ein gewissermaßen illegaler hoher Priester verurteilt Jesus Christus zum Tod. Ja?
Waren die denn nicht aus dem Stamm Levi?
Die waren schon aus dem Stamm Levi. Und sogar auch aus der Priesterfamilie von Aaron. Aber eben, Gott hat ja in der Zeit von Samuel die Linie von Eli als Hohepriesterlinie verworfen und von da an sollten nur noch die Zadokiden Hohepriester sein. Aber eben dieser Jeshua, das war einer aus der richtigen Linie und er war auch ein treuer Hohepriester. Wie wir noch sehen werden. Also, da im Traum sieht er diesen hohen Priester Jeshua. Was sieht er noch? Vers 1. Er sieht den Satan, ja.
Und den Engel des Herrn.
Also drei Personen. Und jetzt müssen wir aber noch fragen, wer ist der Engel des Herrn? Das heißt nicht ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn. Wer ist das? Der Messias, Jesus Christus, wie gesagt. Aber das muss man alles begründen.
Der Begriff kommt ja öfters vor in der Bibel, der Engel des Herrn.
Ja, der Engel des Herrn kommt immer wieder vor. Ja gut, schauen wir da mal nach. Wo kommt dieser Ausdruck zum ersten Mal in der Bibel vor? Der Engel des Herrn. Ich habe es, glaube ich, schon gehört bei Abraham, ja. Und zwar 1. Mose 16. Das ist die Geschichte, als Hagar Hals über Kopf aus prekären familiären Problemen flüchtete in die Wüste. Da begegnet ihr der Engel des Herrn, diese geheimnisvolle Person. Liest jemand vor, 1. Samuel, 1. Mose 16, Vers 7.
Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht, indem sie sprach: Habe ich dir nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht.
Jawohl, bis dahin. Jetzt sieht man eine Zwiesprache ab Vers 6 zwischen dem Engel des Herrn und Hagar. Aber in Vers 13 wird dann kommentiert: Da nannte sie den Herrn, der zu ihr redete. Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Also da wird plötzlich der Engel des Herrn wird genannt der Herr. Und zwar auf Hebräisch, Herr, da steht jeweils welches Wort? So spricht man es aus, Adonai. Aber im hebräischen Text steht JHWH, das ist Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Das ist Gottes Eigenname im Alten Testament und der kommt fast 7000 Mal vor. Also wirklich der Name, der für den wahren Gott in der Bibel gebraucht wird, denn der Ausdruck Gott Elohim wird ja im Alten Testament auch gebraucht für falsche Götter. Zum Beispiel für Dagon, der wird auch genannt Elohenu, unser Gott. Aber Yahweh, das ist wirklich der Eigenname des wahren Gottes. Und hier wird also der Engel des Herrn genannt Yahweh, der Ewigseiende. Aber warum denn Engel? Nun, auf Hebräisch steht für Engel Malach. Und Malach wird gebraucht im Alten Testament für zur Bezeichnung der Geister, die Gott erschaffen hat, um ihm zu Diensten zu sein. Eben das, was wir korrekt als Engel bezeichnen. Wobei das Wort Engel ist ja ursprünglich nicht deutsch, sondern das geht zurück aufs Griechische, Angelos. Das heißt eben gesandter Bote. Also der Ausdruck Gesandter Bote wird spezifisch gebraucht für diese gesandten Geister, eben was wir Engel als Engel bezeichnen, was die Bibel auch als Engel bezeichnet. Aber Malach ist eben weiter gefasst als nur Engel, denn auch zum Beispiel abgesandte Boten eines Königs werden auch als Malach bezeichnet. Mehrzahl Malachim, zum Beispiel zweite Könige 1. Also, das Wort heißt einfach Gesandte. Das kann bedeuten, ein Mensch, der von einem König zum Beispiel geschickt ist, oder diese dienstbaren Geister Gottes, die Engel, oder der Malach Adonai, der Bote des Herrn, der aber selber der ewige Gott ist. Denn er wird ja auch Yahweh genannt. Aber wenn er ja heißt, der Gesandte Yahwehs, dann wird er von Yahweh geschickt. Yahweh schickt Yahweh. Daraus folgt, dass in der Gottheit, obwohl die Bibel ganz klar im Alten und im Neuen Testament lehrt, es gibt nur einen Gott, aber in der Gottheit gibt es mehr als eine Person. Denn der Engel des Herrn, also der oder besser der Gesandte des Herrn, ist zu unterscheiden von Yahweh, von dem Herrn, der ihn sendet. Und ich habe einen Text von einem Rabbiner aus unserer Zeit, der geschrieben hat, das ist so eine so schwierige Person, dieser Engel des Herrn im Alten Testament. Und man kann das eigentlich kaum erklären, dass man letztlich gezwungen sein wird, die christliche Dreieinheitslehre zu akzeptieren. Aber es ist nämlich so, oft wird ja behauptet, ja, aber der Gedanke von Trinität, Dreieinheit, das sei völlig unjüdisch. Wahres Judentum entspricht eben dem Bekenntnis, das man jeden Tag im Judentum ablegt, das Schema Israel, können wir aufschlagen, 5. Mose 6, Dort finden wir das. Das wird jeden Tag rezitiert. Fünfte Mose 6, Vers 4. Wer liest das vor? Also Shema Yisrael heißt Höre Israel. So beginnt es. Bitte.
Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir
ja,
heute...
das reicht bis hierhin. Also höre Israel, der Herr, Yahweh, unser Gott ist ein Herr oder ein Yahweh. Ja, ist einer oder ist ein Yahweh? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Also, da gründet sich ganz klar, dass das biblische Zeugnis, es gibt nur einen Gott. Aber dieses selbe Alte Testament erklärt, dass der Bote des Herrn der Herr ist und von dem Herrn geschickt wird. Und wenn wir schon in Zacharia sind, können wir noch lesen in Zacharia 2. Liest jemand bitte Vers 10? Beziehungsweise, je nach Bibelausgabe ist das etwas anders gezählt. Nein, lesen wir zuerst Vers 8 in der alten Elberfelder oder Vers 12 bei anderer Zählung. Steht das Gleiche drin, nur werden die Verse anders gezählt. Liest jemand? Denn so spricht der Herr.
Denn so spricht der Herr, der Herrscher. Nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Denn siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen, und sie werden denen zum Raube sein, welche ihnen dienen. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr, der Herrscher, mich gesandt hat.
Also, jetzt ist hier klar in Vers 12, wer spricht. So spricht Yahweh, also der Herr, der Heerscharen. Yahweh, Zvaot. Jetzt spricht er. Nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt. Ja, wer hat Yahweh gesandt? Ja, das wird nachher erklärt am Schluss von Vers 13. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Ja, da wird also ganz klar, dass Yahweh der Heerscharen wird von Yahweh der Heerscharen gesandt. Das sagt der Bibeltext eindeutig. Ja. Ja, gut, wobei, dort könnte man dann sagen, ja gut, im Psalm 110, Vers 1 heißt es ja, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten. Aber im Hebräischen steht dort, Yahweh sprach zu Adonai. Ja, aber hier, das bedeutet genau das, was du meinst. Nicht wahr? Auch das wäre ein Hinweis auf die Gottheit Christi. Aber hier ist es noch stärker. Weil hier wirklich Yahweh Zvaot, also der Ewige der Heerscharen sagt, der Ewige der Heerscharen hat mich gesandt. Und das wird gerade nochmals wiederholt, wenn wir nämlich weiterlesen in Vers 14. Liest jemand?
Viele Nationen sich dem Herrn anschließen. So werden sie mein Volk sein und ich werde in deiner Mitte wohnen und du wirst sie erkennen, dass der Herr der Herrscher mich zu dir gesandt hat.
Das reicht. Merkt man wieder, genau das Gleiche. Also, da wird die Tochter Zion, Jerusalem, wird aufgerufen zu jubeln. Und Gott sagt, denn siehe, ich komme, ich werde in deiner Mitte wohnen, spricht Jahwe. Also ist ganz klar, wer da spricht, der Ewigseiende. Und an jenem Tag werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen und sie werden mein Volk sein. Ist ihm noch klar, wer spricht? Jahwe spricht, sie werden mein Volk sein und ich werde in deiner Mitte wohnen und du wirst erkennen, dass Jahwe, der Herrscher, mich zu dir gesandt hat. Auch wieder klar, Jahwe sendet Jahwe. Und das wurde nicht erst im Neuen Testament erkannt. Das hat man im Judentum schon früher erkannt und es gibt in der rabbinischen Literatur verschiedene Stellen, die darauf hinweisen, dass es drei Hujot, also Wesen gibt in dem Herrn. Ja.
Und die Nationen sind ja eigentlich nur eingeschoben. Aber das belegt ja auch das Leid, dass Gottes Heilsplan ist der ganzen Welt mit allen Nationen schon von Anfang an bestand.
Gut, dafür gibt es ja viele Stellen im Alten Testament, die auch das Heil verkündigen im Blick auf die anderen Völker. Und gerade im Zusammenhang mit dem tausendjährigen Reich. Aber dann wird klar gemacht, dass wenn auch viele aus allen Völkern im Reich des Messias gerettet sein werden, aber Israel wird den ersten Rang haben. Aber was im Alten Testament ein Geheimnis war, das war eben die Gemeinde, dass Gläubige aus Israel und den Nationen ohne Unterschied auf gleicher Stufe zusammengefügt werden. Ja. Aber der Gedanke eben, dass das Heil auch zu den Nationen geht, das ist im Alten Testament und auch hier schon angedeutet. Aber im Neuen Testament geht das, was die Gemeinde anbetrifft, noch über das hinaus, was man wissen konnte. Aber eben, die Dreieinheit Gottes, die konnte man schon aus dem Alten Testament erkennen. Und man findet das in der rabbinischen Literatur. Und diese Tatsache, dass drei eins sind, das wird als Rasa bezeichnet, als Geheimnis. Dass nur die verstehen können, die wirklich in die Wahrheit der Bibel eingedrungen sind. So kann man das im Buch Sohar und anderen Stellen finden. Und es gibt dazu ein ganz gutes Büchlein von einem Rabbiner, der sich zu Jesus Christus bekehrt hat, geschrieben. Und er beschreibt seine ganze Entwicklung, wie er die rabbinische Literatur studiert hat und wie er durch diese Stellen darauf aufmerksam wurde. Die Rabbiner sprechen ja davon, dass drei eins sind. Und schließlich zeigt er die ganze Entwicklung, wie er das erkannt hat, auch was der Engel des Herrn anbetrifft, wie ihm dann plötzlich aufgegangen ist. So löst sich das auf, was für uns nie verständlich war. Und dieses Büchlein »Wie können drei eins sein?« ist herausgegeben worden von Viktor Smatscha über seinen Verlag »Keren Achva Meshichit«. Das ist der größte messianische Herausgeber in Israel, in Jerusalem. Und das ist sehr wichtig, weil es gibt immer mehr Leute, die behaupten, ja, das ist alles Erfindung, heidnische Erfindung aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Das Konzil von Nicäa hätte erfunden, dass Jesus Christus dem Vater gleich sei und Gott sei, aber das sei gar nicht ursprünglich, das sei heidnisches Denken. Und das ist eine Lüge, denn das Neue Testament bezeichnet Jesus Christus ganz klar als Gott. Zum Beispiel Titus 2, Vers 13, unser großer Gott und Heiland Jesus Christus. Oder Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also das Neue Testament lehrt das ausdrücklich, Und dann könnte jemand sagen, ja gut, das Neue Testament, aber das sei nicht wirklich jüdisches Denken. Und da muss man sagen, das ist überhaupt nicht wahr. Und man findet das sogar bei den Rabbinern. Ja?
Wo findet sich ein Hinweis auf die dritte Person der Gottheit im Alten Testament?
Das ist dann der Geist des Herrn, der eben nicht beschrieben wird als eine Kraft Gottes, als nur eine Eigenschaft Gottes, sondern als eine Person, die sendet. Zum Beispiel Jesaja 61, Vers 1, da spricht ja der Messias und er sagt, kann das jemand vorlesen? Das haben wir ja vor einiger Zeit miteinander studiert. Das ist auch eine messianische Stelle. Jesaja 61, 1.
Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden.
Jawohl. Also da spricht der Messias und er sagt, der Geist von Adonai, von Yahweh, so im Hebräischen, der Geist des Herrn, Yahwehs, der Geist von Adonai, von Yahweh, ist auf mir, weil Yahweh mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen. Da wird der Geist Gottes beschrieben und schlagen wir noch auf Jesaja 48. Vers 16 am Schluss. Kann das jemand vorlesen? Und nun hat
der Herr mich gesandt und seinen Geist verliehen.
Ja, das ist nicht so genau übersetzt. Und nun hat Adonai, Yahweh, mich gesandt und sein Geist. Jawohl? Ja, genau. Dieser Plural wir und in unserem Bild, das weist darauf hin, dass eben eine Mehrzahl in Gott vorhanden ist. Und man kann das nicht abtun als ein Pluralis Majestatis. Ich meine, wenn der Papst spricht, wir haben beschlossen, dann meint er, ich habe beschlossen. Das ist wirklich so. Also in der katholischen Literatur spricht der Papst so. Wir haben beschlossen, aber das heißt, ich habe beschlossen. Das ist ein Pluralis Majestatis, ein Majestätsplural. Aber den gibt's im Althebräischen nicht. Und trotzdem sagt Gott, lasset uns Menschen machen in unserem Bild. Und da haben die Rabbiner, die Dreieinheit ablehnen, die haben gesagt, ja, hier spricht Gott mit den Engeln. Aber das geht ja nicht. Denn es heißt, in unserem Bild, Gott stellt sich ja nicht auf eine Stufe mit den Engeln, als würde den Menschen erschaffen im Bild der Engel und von Gott. Das geht nicht. Und es wird ja auch gesagt, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Nicht im Bild der Engel. Im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Also, hier spricht Gott in der Mehrzahl, weil eben in der Gottheit eine Mehrzahl ist. Und wenn schon erwähnt wurde 1. Mose, dann der Geist Gottes ist auch erwähnt, speziell schon in Vers 2. Und die Erde war Wüstheit und Leere und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und es wird auch im Alten Testament in Jesaja gesagt, dass der Geist Gottes betrübt werden kann. Ja, eine unpersönliche Kraft kann man nicht betrüben. Also der Geist des Herrn wird auch als wirkliche Person beschrieben, die handelt. und die empfindet. Und daraus folgt eben, dass drei eins sind. Und das findet man bereits im Judentum, diesen Gedanken. Also wenn jemand sagt, ja, das ist eigentlich gar nicht jüdisch, das ist heidnisches Denken, muss man sagen, das stimmt überhaupt nicht. Und da kann man auf diese Schrift, die gibt es also auf Hebräisch und auf Englisch, bei Kernach Wameshichit, kann man auch im Internet die sehr schnell mit Google finden und dort bestellen. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil diese Irrlehre greift immer mehr um sich. Und gerade Leute, die eine Liebe zu Israel haben, sind oftmals sehr gefährdet durch diese Gedanken, ja, wir müssen das wahre Jüdische wieder neu entdecken. Und da können Irrlehrer eingreifen oder Fuß fassen und sagen, ja, aber das Eigentliche ist, Gott ist eine Person. Und nur um zu zeigen, die Zeitschrift Israel heute von Ludwig Schneider, in der letzten Ausgabe gibt es dort einen Artikel, das handelt von verbotenen Versen des Neuen Testaments. Und wie gesagt, wir bringen nicht nur im Politischen das, was andere weglassen, sondern auch theologisch. Und dann bringt er mehrere Verse aus dem Neuen Testament, wo der Herr Jesus eben sich als Mensch beschreibt, in seiner Abhängigkeit vom Vater. Und dann sagt er, seht ihr, Jesus Christus stellt sich gar nicht als Gott dar. Das ist eine falsche menschliche Theologie. Und damit, mit diesem Artikel, leugnet er die Gottheit. Das ist genau diese Schiene. Aber er lässt alle Stellen weg, über die Gottheit Christi im Neuen Testament klar bezeugen, wie, und das Wort war Gott. Das sind dann für ihn verbotene Verse, ja, die er nicht bringt. Man muss eben alle bringen. Wenn der Herr Jesus sagt in Johannes, der Vater ist größer als ich, dann spricht er als Mensch hier auf Erden. Und Philipper 2, Vers 5 erklärt ja, dass der Herr Jesus es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er hat sich selber erniedrigt und hat Knechtsgestalt angenommen. Also er hat selbstständig als ewiger Gott eine Stellung des Dieners eingenommen. Und er war nicht von Ewigkeit her ein Diener. Aber er hat diese Stellung als Knecht eingenommen. Und noch mehr, dann heißt es, und hat ist Mensch geworden. Nicht ein Engel. Ein Engel wäre auch schon ein Diener. Aber er ist Mensch geworden. Und in sieben Stufen wird dort gezeigt, wie der Herr Jesus sich erniedrigt hat, bis zum Tod, Nummer 6, und dann, ja, zum Tod am Kreuze. Diesen schändlichen Tod. Der Herr hat sich erniedrigt und als Mensch, sagt er, der Vater ist größer als ich. Und als Mensch wusste er auch nicht alles. Darum sagt er, von diesem Tag und jener Stunde weiß niemand, nur der Vater. Und dann sagt er, auch nicht der Sohn. Als Mensch war der Herr Jesus nicht allgegenwärtig und nicht allwissend. Aber er hat sich als Mensch bewusst in diese Stellung des Dieners und der Beschränkung begeben. Aber das hebt nicht auf, dass er der ewige Gott ist. Und als Gott ist er allgegenwärtig und allwissend. Und das zeigt uns schon das Alte Testament. Eben, dass es drei sind in der Gottheit, aber dass eben der Sohn der Messias werden würde, der in Bethlehem geboren wird. Und wir haben das ja vor kurzem angeschaut, das letzte Mal, Micha 5. Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Der Messias sollte aus Bethlehem kommen, aber dann steht im gleichen Vers, und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Dann ist er der ewige Gott. Jahwe sendet Jahwe. Und jetzt schauen wir in Zacharja 3, Vers 1. Liest nochmals jemand Vers 1? Und jetzt Vers 2. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja,
Jerusalem erwählt hat.
Ja, das reicht. Also, jetzt plötzlich heißt es in Vers 2, und Jahwe sprach zum Satan. Ja, ist jetzt das eine neue Person, die hier eingeführt wird? Dann heißt es, Jahwe schelte dich, Satan. Jetzt sieht man, der Engel des Herrn wird hier auch plötzlich Jahwe genannt. Und er sagt, Jahwe soll dich schelten. Also merkt man, dass Jahwe von einer anderen Person spricht, die auch Jahwe ist. Es wird genau das Gleiche. Also wie in 1. Mose 16, der Engel des Herrn, und dann nannte sie den Herrn, der mit ihr redete. Das ist austauschbar, der Engel des Herrn und der Herr. Also der Engel Jahwes und Jahwe. Auch hier, also der Engel des Herrn ist hier Jahwe, der spricht zum Satan, Jahwe, schelte dich, Satan. Ja, es schelte dich, Jahwe, der Jerusalem erwählt hat. Und jetzt muss ich, damit wir die Szene gut verstehen, die hier vorgestellt wird im Traum, den Ausdruck Satan erklären. Was heißt Satan genau übersetzt? Widersacher. Und sieht man das Wortspiel? Hier heißt es, und der Widersacher stand zu seiner Rechten, um ihm zu widerstehen. Oder man könnte auch übersetzen, der Widersteher, Satan, stand zu seiner Rechten, um ihm zu widerstehen. Denn das Verb widerstehen hier heißt auf Hebräisch Satan. Ja? Und Satan ist dann der Name, der Widersteher. Und Satan heißt mit, merkt man den Unterschied in der Länge der Vokale, also nicht Satan, sondern Satan, das bedeutet widerstehen. Aber ein ganz bestimmtes Widerstehen, es meint speziell Widerstehen vor Gericht. Also Satan ist eigentlich im Hebräischen der Ausdruck für den Ankläger vor Gericht. Wir haben hier eine Gerichtsszene und der Satan tritt auf als Ankläger und der Engel Jahwes tritt auf als Verteidiger, als Advokat. Und jetzt verstehen wir wieder den Zusammenhang mit 1. Johannes 2, Vers 1 im Neuen Testament. Liest jemand?
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten.
Jawohl, also hier wird Jesus Christus genannt Sachwalter oder Advokat. Das ist das gleiche Wort. Fürsprecher, Sachwalter oder Advokat. Der Jesus ist also beim Vater, unser Fürsprecher, genauso wie hier Jahwe bei Jahwe Advokat ist, Fürsprecher für den hohen Priester Jeshua. Aber zu Rechten von wem? Vom hohen Priester, ja? Genau, also da ist der Angeklagte und daneben ist der Ankläger. Und dann haben wir aber davor den Verteidiger. Und was er nicht sieht, ist Jahwe im Himmel. Ja, das ist der Richter aller. Ja, ganz genau. Auch diese rechte Seite, also der Satan zur rechten Seite des Angeklagten, aber der Advokat zur rechten Seite Gottes heute. Genau. Und jetzt, um den Hintergrund noch besser zu verstehen, müssen wir Offenbarung 12 aufschlagen. Da sehen wir einen zukünftigen Kampf im Himmel, der erst nach der Entrückung der Gemeinde stattfinden wird. Michael, einer der Erzengel, wird gegen Satan kämpfen. Zusammen mit seinen Engeln, die ihm unterstellt sind, und Satan mit seinen Engeln, den Dämonen, die ihm unterstellt sind. Aber Michael gewinnt. Liest jemand Offenbarung 12, Verse 7 bis 11? Jawohl. Also hier wird klar gemacht, dass der Teufel nicht nur der Ankläger ist zur Zeit von Jeshua, sondern dass er das sein wird bis in die Zukunft, über unsere Zeit hinaus, nämlich wenn er dann aus dem Himmel hinausgeworfen werden wird, dann wird die große Drangsalszeit beginnen. Also der letzte, schrecklichste Weltkrieg der Menschheitsgeschichte von 3,5 Jahren, der wird dann beginnen. Aber bis dahin hat der Satan weiterhin Zugang im Himmel, wie schon damals bei Hiob. Das war ja am Ende des 3. Jahrtausends vor Christus. Dort sehen wir, wie die Engel sich vor Gott versammeln im Himmel. Und da kommt der Satan auch. Und Gott sagt, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde. Hast du Acht gehabt auf Hiob? Es gibt keinen wie er. Ja, aber Hiob ist nur so gerecht, weil er so reich ist, weil es ihm so gut geht. Und da sehen wir, wie der Satan eben Hiob verklagt vor Gott. Und wir sehen dort, der Satan hat Zugang in den Himmel. Und hier wird gesagt, dass er die Brüder verklagt, Tag und Nacht. Das ist ihm also so wichtig. Und im Traum hier haben wir gesehen, der Hohepriester Jeshua hat was für Kleider an? Schmutzige Kleider. Der hohe Priester musste ja das ganze Volk, das ganze irdische Volk Gottes in seiner Person repräsentieren. Das sieht man ganz besonders gut am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. 3. Mose 16, da muss der hohe Priester ganz besondere Kleider anziehen. Die weißen Kleider, weißer Kopfbund und weißer Gürtel. Und so durfte er einmal im Jahr mit dem Blut eines Opfers hineingehen sie ins Allerheiligste. Und das war ein Opfer für ganz Israel. Und am Yom Kippur musste er auch die Hände aufstützen auf den Kopf von Azazel, das ist der Bock, der weggeht in die Wüste. Und er musste die Sünde des Volkes Israel im vergangenen Jahr vor Gott bekennen. Da sehen wir, der hohe Priester repräsentiert das Volk. Und nun ist hier der Hohepriester angeklagt. Das heißt mit anderen Worten, Satan klagt die ganze Nation Israel an. Und der Hohepriester ist hier nicht in diesen prächtigen weißen Kleidern des Yom Kippurs zu sehen. Auch nicht in den prächtigen Kleidern mit dem Brustschild und den Edelsteinen und so weiter. Nichts von dem, in schmutzigen Kleidern ist er da. Und was war damals der Schmutz des Volkes, ganz besonders? Wie? Sünde. Und was war, welche Sünde wurde gerade durch Haggai und... Wie?
Die falschen Götter anzubeten.
Nein, war kein Problem. Damals nicht. Damals nicht. Wie?
Die Vermählungen mit den nicht-israelitischen Frauen.
Das kam erst später. War damals auch nicht das Problem. Nein? Ja, das wird in Haggai 1 zum Vorwurf gemacht. Das Haus des Herrn steht öde und ihr baut eure eigenen Häuser schön. Und darum habt ihr in eurem Berufsleben, sagt Gott, kein Gelingen. Und ihr arbeitet für einen durchlöcherten Geldbeutel. Also das Problem war falsche Prioritäten. Die Sache Gottes hatte nicht den ersten Platz, sondern die eigenen Dinge hatten Vorrang. Und darum wird durch Haggai, der ja vor Sacharja begann zu weissagen, wird ein Vorwurf gemacht Israel gegenüber. Ihr habt falsche Prioritäten gesetzt und der Herr hat nicht den ersten Platz in eurem Leben. Und sie werden zur Umkehr aufgerufen. Natürlich hätten sie sagen können, ja gut, aber wir dürfen ja gar nicht bauen. Die Perser haben uns das verboten. Und weil wir jetzt nicht bauen dürfen, dann bauen wir halt unsere Häuser. Aber Gott hat das gar nicht gelten lassen, eine solche Entschuldigung. Er sagt, Tatsache ist, ihr baut nicht. Die hätten also bauen sollen, trotz dem Bauverbot, weil es Gottes Gebot war, den Tempel zu bauen. Und da macht das Ganze noch dramatischer und das zeigt, das Volk war unrein. Falsche Prioritäten. Und das zeigt, wie schlimm das ist, wenn in unserem Leben nicht Matthäus 6, Vers 33 gilt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner, das heißt nach Gottes Gerechtigkeit. Und dieses alles wird euch hinzugefügt werden. Im Zusammenhang geht es um Kleidung und um Nahrung. Ist alles wichtig, aber es ist nicht so wichtig wie die Sache Gottes. Die Priorität muss richtig sein. Und so steht der hohe Priester, der das Volk repräsentiert, mit schmutzigen Kleidern da. Und der Satan klagt an. Und da zu Recht. Aber dann wissen wir, in 1. Johannes 2 steht, und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und das ist eben der Bote des Herrn, der sich da einsetzt und sagt, der Herr schelte dich, Satan. Ja, es schelte dich der Herr, der Jerusalem erwählt hat. Gott hat einen Plan mit Israel und auch mit der Stadt Jerusalem. Satan hasst diese Stadt. Und er möchte sie vernichten und er möchte, dass die Pläne Gottes sich nicht realisieren. Darum hasst er auch dieses Volk Israel. Und er klagt an und hat Gründe dafür. Und jetzt machen wir Pause und dann sehen wir, was diese Fürsprache dann bewirkt für Jeschua. Also 20 Minuten Pause. Wir haben gesehen, der hohe Priester Jeschua, angeklagt von Satan, steht vor Gott. Satan auf seiner rechten Seite, aber vor ihm steht der Advokat, der Bote des Herrn, der sich einsetzt. Und in Vers 4, was sagt, im Klartext gesagt, der Sohn Gottes, eben der Gesandte des Herrn?
Ja, da kann man sagen, der Engel war Jesus.
Oder? Ja, aber dann sollte man besser sagen, der Bote war Jesus Christus, genau. Und man bedenke im Johannesevangelium, wo der Jesus als der Sohn Gottes, als der ewige Sohn Gottes vorgestellt wird, als der ewige Gott, das Wort, dort sagt der Herr Jesus mehr als 40 Mal, dass er gesandt worden ist. Also es ist gerade charakteristisch für das Johannesevangelium, der Sohn Gottes, Gott selber, gesandt vom Vater in die Welt. Und das entspricht eben Engel, beziehungsweise dem Gesandten des Herrn, schon im Alten Testament. Und es ist ja so, Gott ist in seiner absoluten Gottheit unsichtbar. 1. Timotheus 6, Vers 16 sagt, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Und trotzdem sehen wir im Alten Testament an verschiedenen Stellen, dass Gott sich hat sehen lassen. Zum Beispiel auch in Jesaja 6 sieht Jesaja den Herrn, Jahwe, auf hohem und erhabenem Thron sitzen. Da fragt man sich, wie ist das möglich? Da kann man Gott sehen, aber 1. Timotheus 6 sagt, Gott ist nicht zu sehen. Keiner der Menschen hat ihn je gesehen. Die Antwort ist ganz einfach. Gott hat schon im Alten Testament konnte eine Gestalt annehmen, die für den Menschen sichtbar war und auch erträglich. Und darum nennt Hagar eben den Herrn, der mit ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Und das geschah immer durch den Sohn. Wenn Gott sich, der dreieine Gott sich offenbart, offenbart er sich durch den Sohn. Und darum sagt auch der Herr Jesus dann im Neuen Testament, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und darum sagt der erste Johannesbrief, wer den Sohn hat, hat den Vater. Aber nie umgekehrt, wer den Vater hat, hat den Sohn. Weil der Zugang zu Gott geschieht immer durch den Sohn. Und darum wird der Herr Jesus, der Sohn Gottes, in Kolosser 1, Vers 15 genannt, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Weil Gott sich eben durch ihn sichtbar macht, durch ihn sich schauen lässt. Ja? Genau. Ach so, ja, da spricht er natürlich darüber, dass er hat ja nie aufgehört, Gott zu sein. Und der Sohn Gottes hat den Vater gesehen. Aber kein Mensch, kein Geschöpf kann Gott sehen. Aber Johannes 1, Vers 18 sagt ja auch, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also der einzige Sohn, er kennt den Vater, weil er selber auch Gott ist und hat ihn darum offenbaren können. Darum ist die Offenbarung Gottes durch seinen Sohn eben die volle Offenbarung Gottes. Genau. Und jetzt eben, da sind wir ausgegangen, eben, wenn da steht in Sacharja 3, Vers 4, der Engel oder der Gesandte hob an und sprach, jetzt spricht der Sohn Gottes. Und was sagt er zugunsten von Jeshua?
Tut die unreinen Kleider von ihm.
Jawohl.
Und er sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Das ist Luther.
Jawohl. Oder Elberfelder, siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen. Sogar schon vollendet. Also, er setzt sich ein, die schmutzigen Kleider werden weggenommen und er kann die Vergebung zusprechen. Sieh, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen. Und das ist doch erstaunlich. Die Pharisäer in Markus 2, als sie auf Besuch kamen nach Kapernaum, der Herr hat dort in einem Haus gepredigt, und dabei wurde das Dach abgedeckt und ein Gelähmter wurde herabgelassen. Und zu diesem Gelähmten sagt der Herr Jesus in Markus 2, geh, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Rabbiner, die da anwesend waren, Lukas 5, die Parallelstelle sagt sogar, es waren Rabbiner aus jeder Stadt in Israel und aus Jerusalem. Die haben gesagt, dieser lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Und das ist so. Nur Gott kann vergeben. Aber sie hätten wissen müssen, das ist der Sohn Gottes, der da spricht. Er ist Gott und darum kann er Sünden vergeben. Und beim Lesen in Sacharja 3, wenn der Bote spricht, siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen. Wie kann ein Engel Sünden vergeben? Das kann er nicht, es sei denn, er sei Gott. Da sieht man auch wieder seine Gottheit. Er vergibt. Er sagt nicht, Gott vergibt dir. Oder der Herr möge dir vergeben. Oder der Herr hat vergeben. Er sagt, siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen. Er ist der Vergebende. Und das zeigt wieder seine Gottheit. Ja. In 1. Johannes 2 haben wir ja gelesen, wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Das heißt, unser Verteidiger ist für uns ins Gericht gegangen als Stellvertreter und hat so die Vergebung bewirkt. Also er vergibt und ist selber die Grundlage der Vergebung. Ja, also in Haggai 1 sehen wir ja, wie Haggai zwei Monate vor Sacharja das Volk eben ermahnt und ihnen zeigt, ihr habt die Prioritäten falsch gesetzt. Und hat wirklich mit aller Klarheit und Kürze darauf hingewiesen. Und dann lesen wir in Haggai 1, dass das ganze Volk eine Umkehr gemacht hat. Und jetzt sehen wir da in Sacharja, der hohe Priester stellt das Volk dar mit seinen schmutzigen Kleidern. Aber dann sagt der Verteidiger, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggetan. Das ist nun eben die Darstellung im Traum, was bereits geschehen ist. Das Volk ist umgekehrt und darum konnte die Sünde weggenommen werden und der hohe Priester konnte die Feierkleider anziehen. Aber eben das Eindrückliche ist, hier geht es nicht im Zusammenhang um Sünden, wie das vorhin vermutet worden ist, dass man götzendienerische Frauen geheiratet hätte oder dass man das und das gemacht hat. Es ging wirklich darum, dass der Herr nicht den ersten Platz hatte. Aber das ist ja so entscheidend, wenn wir denken an das erste Sendschreiben in Offenbarung 2, an Ephesus. Der Herr sagt zu Ephesus, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Tue Buße. Und weiter sagt er, wenn nicht, so werde ich deinen Leuchter wegnehmen. Das heißt, ich werde dich nicht mehr als mein Zeugnis brauchen können, als Leuchter in dieser Welt. So entscheidend ist es. Es kommt darauf an, der Herr gibt sich nicht zufrieden mit dem zweiten Platz und schon gar nicht mit einem dritten und weiteren Platz. Der erste Platz. Aber da, die Predigt von Haggai hat wirklich eine Umkehr ausgelöst und jetzt kommt die Ermutigung in Sacharja und der hohe Priester darf seine schmutzigen Kleider wegtun und diese Feierkleider anziehen. Und der Prophet sagt dann im Traum, man setzt einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Das ist dieser hohepriesterliche Kopfbund, den er anziehen muss. Und dann kommt eine Prophetie, zuerst für Jeschua, den Hohepriester. Lies das jemand, Verse 6 und 7.
So spricht der Herr der Heerscharen, wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnung befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Pfarrhöfe beaufsichtigen. Und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen.
Jawohl, also jetzt hat die Umkehr stattgefunden, die Sünde ist vergeben, der hohe Priester zieht Feierkleider an und jetzt wird er ermutigt für seinen weiteren Dienst. Und er wird ermutigt, eben diesen Dienst treu zu tun. Und er hat eine Segensverheißung, wenn er darin treu ist. Das ist das Schöne, wenn es Wiederherstellung gibt im Glaubensleben wegen Sünde, dann vergibt nicht der Herr einfach so und dann geht aber nichts mehr weiter, sondern dann ermutigt er für den weiteren Dienst. Das sehen wir ganz besonders eindrücklich bei Petrus. Er hatte seinen Herrn auf schmähliche Weise verleugnet. Und der Herr hat ihn dann noch angeblickt, aus dem Haus des hohen Priesters heraus, sah ihn im Vorhof und er hat ihn angeblickt und die Reaktion war, Petrus weinte. Das war schon ein erster Schritt, was er als Advokat getan hat zur Wiederherstellung von Petrus. Und dann sagt uns das Neue Testament, wem ist Jesus Christus als Erstem erschienen? Wer war der erste Zeuge der Auferstehung Jesu? Die Frauen, aber von den Männern? Petrus. Und diese Begegnung mit Petrus, die wird in Lukas 24 ganz kurz erwähnt. Und dann nochmals von Paulus in 1. Korinther 15, ja? Zuerst erschienen dem Kephas und so weiter. Aber Es wird kein Wort gesagt, was der Herr mit Petrus dort gesprochen hätte. Das war wirklich nur zwischen dem Herrn und Petrus. Und die Bibel legt ein völliges Tuch des Schweigens darüber. Aber eine spätere Begegnung des Auferstandenen wird beschrieben in Johannes 21, wo auch die andere Jünger mit dabei waren. Und der Herr sagt vor ihnen: Petrus, liebst du mich mehr als diese? Liebst du mich mehr als die anderen Jünger? Und Petrus antwortet: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus sagt erstens nicht, ich habe dich mehr lieb als die anderen. Und zweitens sagt er nicht, ich liebe dich, sondern er sagt, ich habe dich lieb. Im Griechischen wird dort ein anderes Wort benutzt. Das ist der Unterschied zwischen Agapao, lieben, und Phileo, liebhaben. Und Petrus sagt es abgeschwächt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann fragt der Herr nochmals, oder ein zweites Mal, liebst du mich? Ist nicht die gleiche Frage. Er sagt nicht, liebst du mich mehr als die anderen Jünger mich lieben, sondern liebst du mich? Und Petrus antwortet, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und später sagt der Herr zum dritten Mal, aber es ist wieder eine andere Frage. Da sagt er, hast du mich lieb? Jetzt benutzt er auch das schwache Wort Phileo. Und Petrus sagt, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und jedes Mal, wenn der Herr fragt, gibt er Petrus wieder einen Auftrag, dass er einen Hirtendienst tun solle an anderen. Also es geht weiter. Es ist nicht einfach, Petrus, die Sache ist vergeben, weil du umgekehrt bist und das bereut hast. Sondern jetzt geht auch, dein Dienst geht weiter. Und das haben wir auch hier. Der hohe Priester zieht die Feierkleider an und dann wird ihm gesagt, wenn du in meinen Wegen wandelst und wenn du eben diesen Dienst als Hohepriester im Tempel vollziehst, dann hast du die Verheißung, so sollst du ein- und ausgehen unter diesen, die hier stehen. Gott wird ihm den Dienst im Tempel ermöglichen. Das sind die Genossen von Jeschua, die auch in Vers 8 erwähnt werden. Liest du gerade mal Vers 8? Jawohl. Also, diese Genossen von Jeschua, das sind die anderen Kohanim, die anderen Priester. Er ist der hohe Priester und da, seine Genossen, das sind die anderen Priester im zweiten Tempel. Und von ihnen wird gesagt, höre Jeschua, hoher Priester, du und deine Genossen, die anderen Priester, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Und da muss man wissen, das hebräische Wort Mofet bedeutet Wunder oder auch Vorbild. Vorzeichen. Und so heißt das also, der hohe Priester und auch die anderen Priester, die weisen auf etwas anderes hin. Die weisen nämlich auf den Messias hin, der einmal kommen würde, um das Problem der Schuld vollkommen zu ordnen. Der dann das vollkommene Opfer bringen würde. Also alle hohen Priester waren ein Hinweis auf den, der einmal kommen würde, um als hoher Priester sich selber zu opfern. Und zwar, um ein Opfer zu geben, das wirklich die Sünde vollständig abschafft, wie das Hebräer 9, Vers 27 sagt. Und so sind sie Männer des Wunders, oder Männer des Vorzeichens, denn sie weisen hin auf den Kommenden. Und da kommt gleich die Verheißung. Denn siehe, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Und die jüdischen Kommentatoren erklären, das ist der Messias. Und jetzt geht es sehr geheimnisvoll weiter, aber wir können das ganz einfach aufschlüsseln. Liest jemand Vers 9?
Jawohl.
Ja, zuerst, siehe der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe. Übrigens, der Name Jeschua ist schon ein Hinweis auf den Messias, oder? Männer des Vorbildes sind sie. Und ganz besonders der Hohepriester. Denn der alttestamentliche Name Jeschua ist im Neuen Testament wie geschrieben? Jesus. Und auch da gibt es Leute, die sind auf eine falsche Art Israel-fanatisch. Und die sagen, man sollte eigentlich gar nicht Jesus sagen. Das ist nicht der richtige Name. Man sollte Jeschua sagen. Und solche Dinge kursieren immer mehr in gewissen Kreisen. Das ist ein völliger Unsinn. Warum? Ja, Jeschua sagt man auf Hebräisch. Also, wenn man sagt, in Israel, vor kurzem habe ich in einer messianischen Gemeinde in Bat Yam gepredigt, auf Hebräisch, und weil das russische Juden waren, wurde das dann auf Russisch noch übersetzt. Aber dann sagt man eben Adonenu Jeschua, unser Herr Jesus. Oder Adon Jeschua, Herr Jesus. Aber auf Griechisch sagt man eben nicht Jeschua, sondern Jesus. Das Neue Testament wurde ja auf Griechisch geschrieben, in der damaligen Weltsprache. Und das sollte andeuten, dass das Evangelium jetzt zu allen Völkern geht und nicht nur auf ein Volk beschränkt bleibt. Darum hat Gott das Griechische gewählt für das Neue Testament. Und im griechischen Alphabet gibt es keinen Laut für Sch. Also wie soll man Jeschua schreiben? Ja, man muss mal fragen, einen Griechen, ob er gerne Fisch isst. Und dann sagt er, ich liebe Fisch, ja? Das ist im Alphabet ja gar nicht vorgesehen. Das Sch, und so muss man ein Sch-Laut durch S ersetzen. Und so ergibt also Jeschu, ergibt Jesu. Und im Griechischen ist es sehr üblich, dass man bei männlichen Namen ein S als Auslaut nimmt. Darum ergab sich aus Mosche nicht nur Mose, sondern Moses. Aus Jesaja nicht nur Jesaja, sondern Jesajas. Aus Jeremia, Jeremias. Aus Elia, Elias. Jetzt weiß man, woher das S kommt. Wie? Ja. Und eben darum hat man dann im Neuen Testament oft diese Form mit nicht Elias, sondern Elias. Ja. Und das gibt dann eben Jesus. Das ist einfach auf Griechisch. Aber auf Italienisch ist das nicht die Aussprache, die der Sprache entspricht. Und darum sagt man Gesù. Und Gesù würde nicht entsprechen, wie man im Englischen den Namen aussprechen würde. Darum sagt man Jesus. Und in allen möglichen Sprachen passt man den Namen Jesus eben der Sprachstruktur und auch den Möglichkeiten der Laute, wie es natürlich klingt, an. Aber das ist nicht etwas anderes. Wenn man auf Griechisch sagt Jesus, oder auch auf Deutsch, wir sagen es halt genau gleich, auf Deutsch, dann ist das nicht etwas anderes als Jeschua. Das hängt nicht an der Aussprache. Und darum im Neuen Testament heißt eben der Herr Jesus nicht Jeschua, sondern Jesus. Und auch die längere Form ist Jehoshua. Also Josua, Josua ist das Buch von Jehoshua. Und Jehoshua wird genannt im Hebräerbrief Jesus. Also wenn die Rede ist in Hebräer 3 von Josua, von Jehoshua, dann heißt es im Griechischen auch Jesus. Die gleiche Namensform. Also, das nur eben zum hohen Priester Jeschua. Er ist schon durch seinen Namen ein Hinweis auf den Messias, der schließlich den Namen bei der Beschneidung am achten Tag bekommen hat. Jeschua, griechisch Jesus. Ja, und jetzt heißt es, denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe. Was ist das für ein Stein, der vor dem hohen Priester liegt? Ja, aber was hat das jetzt genau mit dem hohen Priester Jeschua damals zu tun? Wie? Also Jesus Christus ist der Eckstein, jawohl. Aber jetzt heißt es hier, siehe der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe. Was hatte der hohe Priester damals mit einem Stein zu tun, der vor ihm liegt? Ja, und zwar? Also, welcher Stein? Ja, das... Wie? Nein. Der Altar ist ja aus vielen Steinen aufgebaut. Aber siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe. Ja. Das ist konkret im Tempel damals, hat ja Jeschua den großen Versöhnungstag durchführen müssen. Er musste ins Allerheiligste gehen. Und was war im Allerheiligsten am Boden? Ja, dieser Fels, der heute in der Oma-Moschee, im Felsendom, sich befindet. Das war ja der Boden des Allerheiligsten. Man sieht dort noch die Spur, wo die Südmauer, die Steine aufgelegt waren. Die Spuren sieht man, das ist dort abgeplattet, eine Breite von 3,15 Meter. Das entspricht genau 6 Königsellen von 52,5 Zentimeter. Und erste Könige 6 und folgende erklären, dass die Mauerdicke des Allerheiligsten waren 6 Ellen. Das sieht man. Also da war... Dieser Fels diente als Fundament, da waren die Mauern im Süden aufgebaut, aber im Westen und im Norden gibt es eine natürliche, scharfe Kante des Felsens. Und entlang dieser Kante hat man die West- und die Nordmauer des Allerheiligsten gebaut. Und damit war eben dieser Fels nicht nur Fundament, sondern gleichzeitig Eckstein, weil er durch seine Position die Mauerlinien anzeigt. Normalerweise ist ja der Eckstein etwas anderes als das Fundament. Man hat ein Felsfundament, legt einen ersten Stein auf und nach seiner Position werden die Mauerlinien dann ausgerichtet. Aber beim Tempel ist ausnahmsweise der Fundamentfelsen das gleiche wie der Eckstein. Eben weil die Südmauer auf dem Felsen gebaut war, aber die West- und die Nordmauer entlang des Felsens. Und wenn man das so einzeichnet, ergibt das genau einen Abstand von Süd- zu Nordmauer von 20 Königsellen. Und in 1. Könige 6 und folgende steht, dass das Allerheiligste war ein Quadrat von 20 mal 20 Ellen. Und ganz zentral findet man eine Vertiefung von 131 cm Länge, genau im Zentrum dieses Quadrates von 20 mal 20 Ellen, 131 cm. Das entspricht genau 2,5 Ellen. Das ist das Maß der Bundeslade, die ja 2,5 Ellen war. Die Bundeslade war ganz zentral im Allerheiligsten. Und wenn Jeschua am Yom Kippur hineinging ins Allerheiligste, einmal im Jahr, im zweiten Tempel gab es keine Bundeslade mehr, dann musste er das Blut einmal sprengen. Er konnte es nicht auf die Bundeslade, die war nicht da, auf den Deckel, aber in diese Vertiefung hinein. Und 7-mal vor auf den Felsboden. Das ist der Fels vor dem hohen Priester. Das war der Fels der Versöhnung, wo das Blut jeweils hingebracht wurde. Und jetzt sagt Gott, siehe den Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe. Auf einem Stein 7 Augen. Die 7 Augen Gottes werden ja auch erwähnt in Offenbarung 5, können wir das kurz aufschlagen? Da wird das Lamm Gottes, der Jesus, beschrieben im Himmel. Offenbarung 5, Vers 6, liest jemand?
Sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind. Die gesamte
Erde. Jawohl. Also das Lamm Gottes mit den sieben Augen. Die sieben Augen beschreiben Gottes Allwissenheit, der alles sieht und alles kennt. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Und wir dürfen nicht vergessen, jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Tempel, da steht doch in 2. Chroniker, können wir aufschlagen, 2. Chroniker 7, dort wird der Da wird der Salomo-Tempel beschrieben, ab Kapitel 3. Und was steht dann schließlich in 2. Chroniker 7, Vers 16?
Ich habe nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name ewiglich dort sein soll. Meine Augen und mein Herz sollen da sein alle Tage.
Ja. Also Gott sagt, meine Augen sind ganz speziell auf dieses Haus gerichtet. Und der Salomo-Tempel war ja gebaut eben auf diesen Felsen. Und Gott sagt, mein Herz und meine Augen sind da. Also, siehe doch der Fels, der vor Jeschua ist, im Allerheiligsten. Und die sieben Augen Gottes sind auf diesen einen Stein gerichtet. Das heißt, dieser Stein ist für Gott so wichtig. Das ist der Ort der Versöhnung. Und weiter steht, siehe, ich will... Liest jemand?
Welcher Vers?
Immer noch Sacharja 3, Vers 9.
Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen.
Jawohl. Also, da wird noch von was gesprochen im Zusammenhang mit dem Felsen?
Inschrift.
Von einer Inschrift. Schade ist, man müsste im Felsendom all die Umwandlung rund um den Felsen, müsste man alles wegnehmen, damit man den Felsen vollkommen frei hat. Also eben was der Fels selber, die Oberfläche, die konnte man untersuchen und darum weiß man genau, wo die Südmauer war, wo die Vertiefung ist für die Bundeslade, kann man alles noch sehen. Aber jetzt müssen wir alles rundherum wegnehmen und dann würde man die Inschrift finden, die es gibt. Denn die Rabbiner, in der rabbinischen Literatur wird davon gesagt, dass der Name Jahwe eingeschrieben ist auf diesem Felsen. Und wenn wir jetzt mal noch mehr wissen wollen über diese Inschrift, in 2. Timotheus 2 wird die Gemeinde gesehen als das große Haus Gottes. Liest jemand 2. Timotheus 2? 2. Timotheus 2, Vers 19. Jawohl. Also, hier wird von dem Siegel des Grundes Gottes gesprochen. Der Grund Gottes, das ist eben das Felsfundament der Gemeinde. Ja? Und da wird erklärt Paulus, dieses Felsfundament der Gemeinde hat ein Siegel, zwei Seiten. Auf der einen Seite steht, der Herr kennt, oder einerseits steht, der Herr kennt, die sein sind. Das ist Jahwe, kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt oder des Christus nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Und das ist die Inschrift dieses Felsens. Und Gott sagt da in Sacharja, ich will seine Eingrabung eingraben, spricht der Herr der Heerscharen. Und dann verspricht er, ich will die Ungerechtigkeit dieses Landes hinwegnehmen an einem Tag. Der Hohepriester konnte also an jedem Yom Kippur feststellen, Jetzt hat Gott wieder vergeben, die Sünde im vergangenen Jahr. Aber Hebräer 10 macht klar, unter dem Gesetz konnte man nie zur Ruhe kommen. Denn da war die Sünde im vergangenen Jahr war vorbei und am nächsten Tag begann es wieder. Musste man wieder auf den nächsten Yom Kippur warten. Und so kam man nie zur Ruhe. Und das geht auch bis zum letzten Tag vor Yom Kippur. Ich habe das so dramatisch erlebt. Ich war da an einem Schalter, gerade ein paar Stunden vor Yom Kippur, jetzt Ende September, und da haben sich die zwei so gestritten. Und die haben sich angeschrien. Und man musste sowieso alles mit allem pressieren, denn Yom Kippur begann in Kürze. Und die haben sich gestritten, also wirklich auf eine schändliche Art und Weise. Und dann irgendwie hat der eine ihn den anderen als Antisemiten bezeichnet oder sowas. Und dann hat er seine Kippa gezeigt, um zu zeigen, wie fromm er ist oder wie positiv wie unsinnig ihn als Antisemiten zu bezeichnen. Die haben sich so gestritten. Und ich musste da warten. Vor mir waren noch Leute, es waren Russlanddeutsche, die ich nicht kannte. Und dann habe ich gemerkt, ich dachte, das sind Gläubige, aber das waren offensichtlich keine Gläubigen. Aber habe ich ihnen erzählt, sieht man, jetzt streiten die so. Und dann kommt Yom Kippur. Und dann, das wäre dann der Tag der Vergebung. Und wollte so mit denen ein bisschen Gespräch, ein tieferes geistliches Gespräch beginnen. Aber das war so eindrücklich. Also kurz vor Yom Kippur noch Streit. Und dann kommt der Tag, da bekennen alle ihre Sünden und dann wird vergeben und am nächsten Tag geht es wieder weiter, ja? Ja, und selbst bei denen, wo es aufrichtig geschieht, geht es am nächsten Tag auch wieder weiter. Ja, plötzlich ärgern einen die Kinder und dann reagiert man wieder falsch. Oder was auch immer. Und darum konnte man nie zur Ruhe kommen. Aber der Herr Jesus ist gekommen vor 2000 Jahren und an einem Tag, an diesem denkwürdigen Freitag, hat er alle Schuld abgeschafft. Er ist gekommen zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer, sagt Hebräer 9, Vers 27. Und da hat der Herr Jesus alles gut gemacht in Bezug auf uns. Nicht nur, was die Vergangenheit anbetrifft. Wir haben ja damals gar nicht gelebt. Sondern der Herr Jesus hat alle unsere Sünden auf sich genommen. Also von denen, die sich bekehren würden. Und damit ist eingeschlossen für mich auch Sünden, die noch in der Zukunft liegen würden. Alles hat er gut gemacht. Und darum kann man in ihm so völlig zur Ruhe kommen. Und auch Gewissheit des Heils bekommen. Er hat alles gut gemacht. Und das wird hier ausgedrückt als Verheißung im Zusammenhang mit dem Knecht Spross, der kommen wird. Und ich will die Ungerechtigkeit dieses Landes hinwegnehmen an einem Tag. Und dann der letzte Vers, wer liest noch?
An jenen Tagen, spricht der Herr der Herrscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum.
Jawohl. An jenem Tag, das ist ein fester Ausdruck, der in der Prophetie so oft vorkommt und ganz speziell die Endzeit und dann das tausendjährige Reich beschreibt. Der Tag des Herrn ist ja besonders der Tag des Gerichtes und dann natürlich auch die Zeit, wenn der Herr hier auf dieser Erde herrschen wird. Aber an jedem Tag ist ganz speziell eben die, ganz allgemein die Endzeit und dann eben auch das tausendjährige Reich. Also ist der Tag des Herrn mit eingeschlossen. Und dann wird Israel völlig zur Ruhe kommen. Nicht wahr? In 1. Könige 4, 25 heißt es zur Zeit von Salomo, als Frieden war, da können wir das noch aufschlagen. 1. Könige 4. Die Friedensherrschaft von Salomo war ja ein Vorgeschmack auf die Friedensherrschaft des Herrn Jesus, der größer ist als Salomo. Liest jemand 1. Könige 4, Vers 25? Ja, das ist wieder eine andere Verszählung. Hast du die andere Zählung auch noch? Aha. Das muss um ein paar Verse verschoben sein, weil da unterschiedlich gezählt wird. Ja, richtig, mach. Ja, das reicht. Haben wir das gefunden? Wie viele Verse verschoben ist das? Fünf, ja. Also, der Ausdruck der Sicherheit und des Friedens und der Ruhe ist, jeder wohnt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Und hier wird das in Bezug auf Israel verheißen für die Zukunft, dass Israel völlig zur Ruhe kommen wird. An jedem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter dem Weinstock und unter den Feigenbaum. Im tausendjährigen Reich wird Israel dann diese Vergebung erfahren durch den Messias, dass alles in Ordnung gebracht ist. Aber die Gläubigen in der heutigen Zeit, in der Gnadenzeit, die haben das schon jetzt. Und darum der Hebräerbrief, der sich eben an Gläubige richtet, die den Messias Jesus schon jetzt erkannt haben, der Hebräerbrief bringt völlig zur Ruhe, zeigt, die Opfer im Alten Testament konnten keine Sünde hinwegnehmen. Sie waren ein Erinnern an die Sünde. Denn sobald Yom Kippur vorbei war, merkte man, jetzt brauchen wir wieder ein Opfer. Also die Opfer, die eigentlich da waren zur Vergebung, erinnern aber immer wieder an das Problem der Sünde. Und nur durch das eine Opfer des Herrn Jesus ist alles in Ordnung gebracht worden. Und darum heißt es in einem Lied so schön ausgedrückt, da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht. Gott ist vollkommen befriedigt durch das Opfer des Herrn Jesus. Das ist alles, die ganze Frage der Sünde ist gelöst fürs ganze Leben, für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und darum können wir sagen, da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht. Und da kann der Mensch wirklich völlig innerlich zur Ruhe kommen, weil er weiß, es ist alles in Ordnung. Es gibt keine Ansprüche mehr, die befriedigt werden müssen. Und es braucht von unserer Seite keine Ergänzung. Darum sieht man auch, wie schrecklich die Irrlehre ist in der katholischen Kirche, dass der Mensch irgendwie noch etwas beitragen müsse. Dadurch kann der Mensch nicht zur Ruhe kommen. Wenn man nicht erkennt, dass Jesus Christus alles an diesem einen Tag hat er vollbracht. Und er konnte auch sagen, es ist vollbracht. Es muss nichts mehr ergänzt werden. Und so kann man völlig in ihm zur Ruhe kommen. Aber das war die alttestamentliche Verheißung, die wir heute als völlig erfüllt genießen dürfen. Und alles im Zusammenhang mit, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Das ist der Knecht Gottes, der das Problem der Schuld vollkommen löst, durch seinen vollkommenen Yom Kippur an diesem einen Freitag. Ja? Genau.
Kann man eigentlich fast so sagen. Wenn man Spross liest, ist es doch schon in vielen Fällen mindestens ein Hinweis.
Immer wieder. Und darum wird uns ja auch in Matthäus 1 gesagt, nicht, dass Zacharja gesagt hat, er wird Nazaräer genannt werden, sondern die Propheten. Das liest man in Jesaja. In Jeremia 23, 6, Jesaja 11, 1, Jesaja 23, Vers 5. Und eben in Zacharja. Schlagen wir das noch auf, Matthäus 2 am Schluss. Da kommt Josef mit Maria und dem Kind aus Ägypten zurück ins Land Israel. Matthäus 2, 22 und 23, könnt ihr jemand noch lesen zum Schluss.
Dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt
dass er ein Nazarener genannt werden wird.
Ja. Und das fasst eben all diese Stellen zusammen, wo der Messias Spross genannt wird.
Ich habe eigentlich ja? Die Auslegung in dem Zusammenhang eher gehört, dass im Alten Testament immer vorausgesagt wird, dass er der Verachtete sein wird, weil Nazareth ja so eine Stadt war, wo man sagt, das kann da Gutes raus hervorkommen, sagen die Pharisäer ja. Aber es sind wahrscheinlich beide Seiten zu sehen, oder?
Ja, das Verachtete ist schon mit dem Namen Nazareth verbunden. Nathanael sagte das, was kann aus Nazareth Gutes kommen. Und, aber eben, wenn hier steht, er wird Nazarener genannt werden, geht es nicht nur um das Verachtete, sondern es geht effektiv darum, weil für jüdische Ohren, man hört gleich Netzer drin, Spross. Er wird Spross genannt werden. Sein Name ist Spross. Gut, dann machen wir hier Schluss und fahren dann nächstes Mal, wenn wir, beziehungsweise übernächstes Mal, dann weiter mit der Sprossstelle in Sacharja 6 und gehen dann weiter zu den sehr interessanten weiteren messianischen Stellen in Sacharja. Wir wollen noch zum Schluss beten.